ARD Sounds.
Ja, ich glaube, es ist immer speziell. Man spürt hier die vielen Schweizer Flaggen, gerade bei der Etappe jetzt. Und es macht das Ganze noch mal ein bisschen mehr speziell, glaube ich, weil es wirklich ziemlich viele Schweizer Fans heute am Streckenrand hatte. Und gerade am letzten Anstieg, die Stimmung war echt richtig krass da oben drüber.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Das war natürlich Mauro Schmid, der Tagessieger hier in Belfort, am Ende einer unfassbar spackenden und spannenden Etappe. Und ja, es gab nicht nur viele deutsche Fans da draußen, sondern auch ganz viele aus der Schweiz, die heute fast einen Heimsieg gefeiert haben, denn wir sind ja auch nicht weit weg von der Schweizer Grenze. Und Mauro Schmid ist der große Gewinner des Tages, also einer von zwei großen Gewinnern.
Ja, ich glaube, so ganz realisieren kann ich es momentan noch nicht. Es war echt ein richtig harter Tag vom ersten Kilometer an. War extrem schnell und viel Zeit, dass ich irgendwie eine Taktik im Kopf auszudenken hatte man nicht, weil es war einfach Vollgas vom Start bis ins Ziel. Aber ich glaube, das liegt mir ziemlich gut, weil letztes Jahr in Toulouse war es genau gleich. Und ja, ich glaube, ich habe sicher ein paar Sachen gelernt vom letzten Jahr. Und ja, heute da fürs Team zu gewinnen, ist einfach unglaublich.
Wir reden über diese erste Etappe im Elsass und zwar mit Holger Gerska, unserem Radioreporter.
Hallo Moritz.
Fabian Wegmann, unser ARD-Experte, ist hier.
Moin Moritz.
Und jemanden, den ihr natürlich alle kennt, mindestens wegen seines schönen Gesichtes und seiner tollen Stimme, aber natürlich auch aus dem Tourfunk. Zum ersten Mal aber in diesem Jahr dabei, Michael Antwerpen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, danke.
Ja, wir versprechen uns von dir vor allem ganz viele Einblicke auch in deine Arbeit, und weil das ist ja immer wieder ein großer Zirkus, der hier ist, und das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Und auch für uns alle natürlich hier im Ersten, muss man sagen, ein besonderes Wochenende, was jetzt ansteht, weil eben viele von euch an der Strecke sein werden und wir natürlich versuchen werden, ganz viel davon zu transportieren auf allen Ausspielwegen. Aber erstmal reden wir natürlich über diese 13. Etappe, Freitag, 13. Etappe. Fabian, wie viel Spaß hattet ihr da oben heute bei dieser Tour?
Ja, sehr viel. Also es war ja ein Feuerwerk heute. Es ging mal wieder los. Also Durchschnittsgeschwindigkeit war 49,999 km/h. Unfassbar schnell, also ich glaube die 5 schnellste oder was, über 205 Kilometer und dann mit einem 1er Kategorieberg, wurde nicht langweilig. Also ja, erstmal 27 Mann, die vorne wegfahren, denkt man alles gut, okay, Pidcock vorne mit dabei, könnte ein bisschen gefährlich werden fürs Gesamtklassement, kann man nicht ewig fahren lassen. Und dann sieht man, okay, da ist aber Mats Petersen vorne nicht dabei, aber Philipsen ist vorne mit dabei. Und dann fängt Lidl Trek wieder an zu fahren. Rauchen sich da eigentlich komplett auf, so dass ich schon dachte, okay, das war's jetzt. Die haben ewig probiert, da hinterher zu fahren, haben das Loch einfach nicht zugekriegt. Waren lange Zeit bei 10 Sekunden, dann ging es auf 15, 20, 30. Haben es einfach nicht geschafft. Die Gruppe vorne war zu stark. Ja, und dann ging doch nochmal eine Gruppe mit, was waren es dann, nochmal 20 Mann. Ja, und auf einmal sitzt da Mats Petersen drin und der fährt wie ein Bulle irgendwie. Man hat ihm wirklich im Gesicht auch Angst, also der hat sich gequält bis zum geht nicht mehr. Dem war ganz klar, ich muss da vorne jetzt ran, ich muss noch ein paar Punkte holen. Und ja, dann schafft das auch. Ja. Ist dann, glaube ich, 10, 20 Kilometer vor der Sprintwertung wirklich vorne dran, sind Ewigkeiten auf 44, 45 Sekunden gefahren. Ich weiß gar nicht, über 40 Kilometer, glaube ich, hat sich einfach gar nichts getan, bis sie vorne, sag ich mal, aufgegeben haben und er von hinten rankam. Ja, und dann bis zum Berg gefahren und dann gab es große Feuerwerk.
Ja, Philipsen hat diesen Zwischensprint gewonnen, Petersen ist Zweiter geworden. Das heißt, Philipsen hat mit ganz, 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 ganz viel Aufwand 5 Punkte gut gemacht in der Punktewertung. Am Ende ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Und Mats Petersen, einer der großen Gewinner des Tages. Mauro Schmid ist der andere. Über den reden wir gleich auch noch. Aber der Größte für mich ist eigentlich Tom Pidcock, über den wir gestern noch so fast im Scherz gesagt haben, naja, das wäre eigentlich was für ihn heute. Und du sagtest dann, Fabian, naja, aber dann müssen sie ihn ja erstmal fahren lassen. Das machen die ja nicht. Haben sie gemacht.
Ja gut,
warum?
Mit 50 Leuten, da hatten sie auch nicht mehr so eine große Wahl. Also
naja, bei dem fahren lassen ist ja das eine, aber du hast ja auch hinten raus gar nicht so das Gefühl gehabt, dass die Bemühungen groß sind, diesen Rückstand jetzt kleiner zu machen.
Naja, bei Rhein Victorious, die haben da schon sehr viel machen müssen. Die haben schon viel gearbeitet und hinterher Lidl Trek auch. Er war zwischenzeitlich sogar auf Platz 2 im virtuellen Klassement, also vor Vingegaard sogar. Aber die können natürlich auch rechnen. Die wissen auch ganz genau, wie sie hinten noch vielleicht Zeit aufholen können, wie die vorne vielleicht taktieren. Und sie wissen ja auch, er hatte ja schon 11 Minuten oder fast 12 Minuten Rückstand. Die wissen ja, können ihn ja einschätzen,
die kriegt er wieder,
wie stark er am Berg ist. Also die wissen ganz genau, wo seine Limits sind. Und dann können die auch ziemlich genau ausrechnen, was da jetzt noch für Etappen kommen, wie viel sie ihm da geben können oder nicht.
Ja, wir hören mal Florian Lippowitz unter anderem auch dazu. Bernd Arnold hat am Teambus mit ihm gesprochen.
Eine ganz schöne Weile gedauert, bis die Gruppe stand, und natürlich war es für uns jetzt nicht optimal, dass Pidcock mit dabei war, aber war gut, dass Tim und Maxim mit vorne drin waren, und ja, dann hieß es einfach heute ins Ziel kommen. Der letzte Berg war doch noch mal ein bisschen schneller, aber ich denke, wir können ganz happy sein mit heute und dann mal schauen, was am Wochenende passiert.
Sie haben es angesprochen, Sie hatten zwei Rennfahrer vorne drin. Hat es ein bisschen auch Ihre Nachfolgearbeit ein bisschen blockiert, sodass Sie dem Pidcock eben dann vielleicht auch zu spät hinterhergefahren sind?
Ich glaube, es lag nicht heute nur an uns, irgendwie Nachfolgearbeit zu machen. Ja, irgendwann hat dann Bahrain gestartet und mit Lidl auch. Aber ich denke, ja, es kommen noch super harte Etappen und klar war es für uns jetzt nicht ganz optimal, aber ich denke, es passt trotzdem noch.
Wir nähern uns der deutschen Grenze. Haben Sie schon ein bisschen mehr deutsche Fahnen gesehen? Freuen Sie sich auch vielleicht, Bekannte zu treffen, auch morgen schon?
Ja, ich meine, heute war schon Wahnsinn, wie viele deutsche Fans da waren. Das motiviert natürlich einen und freut einen auch, wenn so viele deutsche Fans an der Strecke stehen. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Wochenende, vor allem dann auch auf morgen. Und ja, ich freue mich einfach, wenn so viel deutsche Begeisterung an der Strecke ist.
Welche Signale haben Ihre Beine Ihnen heute gegeben, sodass wir morgen Hoffnung haben können, dass Sie vorne wieder mit reinfahren?
Ach, mal schauen. Ich glaube, klar, jetzt wird die Tour schon langsam länger. Die Beine sind vielleicht nicht mehr ganz so frisch. Und ich glaube, das zeigt sich dann erst, wenn man alles geben muss.
Ja, wir reden gleich noch über morgen, über das Sportliche, über die Stimmung. Michael, du hast aber heute ja auch hier im Ziel in Belfort schon mit vielen deutschen Fahrern auch gesprochen, und es war ja wirklich unterwegs auch wahnsinnig viel los. Wir haben viele, viele deutsche Fahnen gesehen. Ihr habt uns schöne Sprachnachrichten geschickt für die Tourfunk-Live-Übertragung, den Audiostream. Welches Funkeln hast du wahrgenommen? Und also die deutschen Fahrer hatten ja trotz der Anstrengung schon auch was übrig für das, was links und rechts passiert ist, und das ja sehr wohl wahrgenommen. Was hast du da so selbst wahrgenommen in deinen Gesprächen mit den deutschen Profis?
Ja, unbedingt. Ich glaube, Max Kanter vor allen Dingen hat gesagt, ich habe ihn nach morgen gefragt, ob er sich schon freut auf die vielen Deutschen, und er meinte, ja, heute schon hat mich das so ein bisschen getragen und hat mich motiviert. Man merkt denen schon an, dass die ersten fast zwei Wochen denen in den Knochen stecken, wie Florian Lippowitz eben auch gesagt hat. Und die sind für meine Begriffe unterschiedlich mental frisch. Also Kanter wirkt für mich noch extrem optimistisch, fröhlich geradezu. Bei anderen, Engelhardt, da muss man schon sagen, obwohl er sich heute gefreut hat über den Tagessieg natürlich seines Teams, gemeinsam mit Pascal Ackermann, bei dem merke ich schon so ein bisschen, wie die Energie nach unten geht, das Energielevel, ja. Und aber ansonsten natürlich, auch ich habe gemerkt an der Strecke, was hier los ist, und im Zielbereich, was hier los ist, wie viele Deutsche mich ansprechen und sagen, Mensch, ihr macht ein tolles Programm, danke, und der Tourfunk und so weiter und das, was ihr macht im Ersten, ich finde das auch toll, das beflügelt uns auch.
Ja, was hast du denn oder ihr euch für morgen vorgenommen, also was macht ihr morgen?
Ja, wir wollen natürlich auch mal auf die Strecke schauen. Der Bernd Arnold, der eben mit Florian Lippowitz gesprochen hat, der wird an den Grand Ballon gehen, wird dort mal die Stimmung transportieren. Wir machen in Markstein auf, natürlich auch mit deutschen Fans versuchen wir hinzubekommen, und wir haben als Gast morgen Jan Ullrich.
Ja.
Das ist natürlich eine große Geschichte, der auch hier in den Vogesen auch schon einige interessante Etappen hatte, auch 97, als er gewonnen hat.
Verrat nicht zu viel, wir hören gleich mal.
Okay,
machen mal einen Rückhör gleich sozusagen.
Gut. Ja. Nee, aber, und das ist, glaube ich, morgen, alleine die deutsche Farbe morgen verleiht dieser Etappe, glaube ich, einen Glanz, den es sich lohnt anzuschauen.
Ja. Fabian, du erzählst oft von deiner Etappe damals nach Karlsruhe. Also es gab ja Zeiten, wo auch es Etappen mit deutschem Ziel auch gab. Und ich erinnere mich selber noch eine, ich glaube, es war 2000 nach Freiburg. Da war ich als Jugendlicher an der Strecke und habe das da natürlich schon wahrgenommen auf deutschem Boden. Da war viel los, aber habe abends erst in der Tagesschau oder weiß ich nicht mehr wo die Bilder gesehen von dieser Etappe und im Prinzip von der Schweizer Grenze rein nach Deutschland war alles dreimal noch so fett und in Freiburg ist, glaube ich, die ganze Stadt explodiert. Diese Verhältnisse haben wir momentan nicht, aber es wird trotzdem ja wahnsinnig viel los sein. Aber trotzdem kannst du mir sagen, wie das als deutscher Fahrer ist, beim wichtigsten Radrennen der Welt quasi ein Heimspiel zu haben.
Ja, das beflügelt ungemein. Also damals war es wirklich, das ging ja dann über die Landstraße da nach Deutschland auch rein und die Leute standen einfach mitten auf dem Feld irgendwie rechts und links in Dreier-, Vierer-Reihen. Also so viele Menschen habe ich noch nie gesehen in meinem Leben und das beflügelt ungemein. Ich bin da auch weit über, ich habe ja das Bergtrikot dann geholt und ich hätte auch die Beine hochnehmen müssen, bin aber einfach Vollgas gefahren, weil es einfach auch geil war, muss man einfach sagen. Am nächsten Tag habe ich dafür den Preis bezahlt. Erste Bergwertung wollte ich drauf fahren, zack, abgehängt. Aber das ist schon cool, wenn so viele Fans an der Strecke stehen, einen supporten und ja, überhaupt wie viele heute schon da am Ballon standen. Also das war wirklich schon beeindruckend und wir haben Florian Lipowitz auch gehört, der ist auch wirklich ja, motiviert. Der freut sich richtig auf die morgige Etappe. Der hat da sagt nicht, ja, mal gucken, wie das läuft und so, sondern ich glaube, die liegt ihm auch.
Ja, wir sind schon ein bisschen vorgegriffen jetzt. Ich würde einmal noch mal ganz kurz auf heute zurückspringen. Einmal noch ein Wort zu Mauro Schmid, Holger, der ja von seiner Niederlage in Toulouse letztes Jahr gesprochen hat, das ihn ja auch irgendwie gestärkt hat. Sebastian Krause, unser lieber Kollege, hat mit ihm auf Deutsch gesprochen in der Mixzone, also nach der Siegerehrung. Ist ja auch mal schön, einen deutschsprachigen Sieger zu haben, wo wir den Ton nicht übersetzen müssen. Was ist das für ein Typ und wie sehr gönnst du ihm das auch mit der Vorgeschichte, dass er eben im vergangenen Jahr einen Etappensieg knapp verpasst hat und ja auch zu einer kleineren Mannschaft gehört, die es ja auch nicht leicht hat, bei so einem Konzert der Großen dann noch heutzutage Etappen zu gewinnen. Ja.
Also Jaco ist jetzt nicht, gehört nicht zu den 5 kleinsten Mannschaften, nee. Die sind so Mittelklasse, ja. Und ihr Anspruch muss es auch sein, eine Etappe zu gewinnen. Die sind hier mit 5 Australiern und mit 3 deutschsprachigen Fahrern angetreten. Felix Engelhardt, Pascal Ackermann, Mauro Schmid. Er hat immer die Mannschaftsleistung herausgestrichen und ich glaube, das war ein großer Anteil, bis fast zuletzt zu 4 da vorne zu sein. Mit Ben O'Connor, mit Michael Matthews und bis ganz zuletzt mit Lucas Plapp. Da haben sie auch richtig gute Zeitfahrer, ist er selbst auch. Also da waren auch noch andere Optionen theoretisch drin aus dieser Mannschaft. Davon hat er profitiert. Der war schon in jungen Jahren beim Giro d'Italia Etappensieger. Ich meine, da war er 21, jetzt ist er 26. Und das war 2021. Und danach häuften sich so die zweiten Plätze. Wir hatten ihn bei der Vuelta zweimal Etappenzweiter über Toulouse hinter Jonas Abrahamsen. Vorher hast du gesprochen. In diesem Jahr beim Frühjahrsklassiker Flash Wallon, 2. Platz, ist für ihn natürlich auch ein großes Ergebnis. Aber dann wieder in so einen Zweiersprint zu geraten, da weiß man auch, was im Hinterkopf so rattert. Und umso wichtiger ist, dass er das richtig geholt hat. Er ist ja mit 26 als Schweizer Meister geworden voriges Jahr, auch im Zeitfahren und im Straßenrennen. Definitiv einer, der dann irgendwann mal dran ist und der das sicherlich heute sich verdient hat, weil diese 57er-Gruppe da vorne am Ende, also genau ein Drittel des Feldes, das ist ja wie Lotto, ne? Also dann sich durchzusetzen.
Und Lotto war auch dabei. Ne?
Dann wirklich die entscheidenden Situationen immer zu haben, bergauf, bergrunter und nicht Kräfte zu verpulvern irgendwo. Natürlich auch mit dem Vorteil, dass auch Teamkollegen immer mal weggehen konnten. Mhm. Also das war definitiv ein verdienter Sieger.
Ja, sie hatten mit Luke Plapp und Ben O'Connor und ja auch zwischendurch haben wir über Michael Matthews spekuliert, kann er vielleicht irgendwie doch den Anschluss halten, dann wäre er natürlich auf jeden Fall ein Kandidat gewesen. Felix Engelhardt im deutschen Meistertrikot natürlich aus dem Häuschen, Etappensieg für seine Mannschaft.
Ja, ist mega. Gerade heutzutage, wo es so schwierig ist, ja auch für kleinere Teams überhaupt Etappen bei der Tour zu gewinnen. Es war unsere Zielstellung, wir sind nur dafür da und dass es jetzt schon, ich sag mal, relativ früh zur Hälfte klappt, ist natürlich mega und eine Riesensensation.
Ja, große Freude also bei Felix Engelhardt. Und jetzt haben wir noch einen, über den wir mal ganz kurz sprechen wollen, Fabian Tom Pidcock. Wir haben es ja schon angedeutet, sie haben ihn fahren lassen heute, weil sie auch ahnen, dass es jetzt für ihn in den nächsten 1,5 Wochen schwierig wird, diese Position zu halten. Ist er jetzt happy, unglücklich? Worüber freut er sich? Also gute Platzierung in der Gesamtwertung oder ärgert er sich mehr darüber, dass es dann am Ende doch nicht mehr geworden ist als, ich glaube, es ist am Ende, was
Dritter.
Er geworden?
Dritter, ne? Ja, er war Dritter. Er hat die goldene Rückennummer gekriegt, aber so richtig glücklich sah er da nicht aus. Also er hat natürlich einen riesen Sprung nach vorne gemacht. Das ist erstmal ganz gut. Ist jetzt Vierter. Das heißt aber auch, dass es noch schwieriger wird für ihn, nochmal in eine Spitzengruppe zu gehen. Er wollte eine Etappe auf jeden Fall gewinnen. Das wird so sehr schwierig. Bei den Bergankünften sind alle anderen dabei. Wie gesagt, nochmal werden sie ihn jetzt nicht nochmal so fahren lassen mit so einer Gruppe. Ich meine, die haben ihn ja nicht einfach so fahren lassen, sondern die Gruppe war extrem stark. Und es lag am Anfang natürlich auch nicht an UAE, da hinterher zu fahren, weil Pogacar hatte nicht eine Sekunde gefährdet während der ganzen Etappe. Es lag dann eher an den anderen Teams und die haben halt zu spät reagiert. Die haben immer gesagt, ja, musst du erstmal UAE machen und die haben gesagt, nö, also 12 Minuten geben wir dem sowieso nicht, haben sie ja auch nicht. Von daher, ist das so ein bisschen zum Nachteil von ihm. Also wenn er das Ziel hat, unter die ersten 10 zu kommen, ist das natürlich genial heute gewesen. Dann hat er sich da schon ganz gut gefestigt. Aber ich glaube, er hätte sehr, sehr gerne die Etappe gewonnen. Seine Mannschaft hat extrem viel gemacht. Also bis zum Ballon d'Alsace sind die ja komplett von vorne gefahren, hat so gut wie kein anderes Team was gemacht, keine Nachführarbeit geleistet. Und der Berg war dann, oder ist dann auch, der hat ihm dann nicht so gelegen. Der ist nicht so steil gewesen, dass er so Mauro Schmid und die anderen abhängen konnte. Es war immer so eine 8-Mann-Gruppe, da hast du einfach auch, wenn du attackierst, auch oder im Windschatten einfach, wenn du nachfährst, dann hast du einfach Windschatten. Dafür ist der nicht steil genug. Er konnte ihn nicht distanzieren. Die Abfahrt ist auch nicht so, die ist zwar schnell, aber ist überhaupt nicht technisch. Da konnte er auch nicht den Unterschied machen. Und dann die letzten 15 Kilometer war noch Gegenwind. Er war dann alleine, da konnte er einfach nichts machen. Mhm. Und da muss man sagen, ab dem Ballon d'Alsace hat einfach Jayco seine Überlegenheit ausgespielt. Die waren super gut. Ben O'Connor war ja auch noch mit dabei. Ja. Also der ist dann viel gefahren. Und sie waren immer zu zweit vorne mit dabei mit Luke Plapp. Der ist wahnsinnig gut auch gefahren. Der hätte genauso gut die Etappe heute gewinnen können. Mauro Schmid sagte dann ja, der hätte einmal attackiert, als sie unten quasi aus der Abfahrt raus waren und die saß dann. Mhm. So, da war natürlich auch Glück mit dabei. Auge, das war genau die Situation. Abfahrt runter, der eine attackiert andere und dann geht er drüber und in dem Moment gucken alle Pitcock an, der sagt, ja, ich kann auch nicht jede Attacke zugehen. Dann haben sie einmal zu viel angeguckt und haben sie sich zugekriegt. Die beiden UAE-Fahrer, genau. Die hätten es vielleicht noch machen können. Die waren
dann irgendwann nochmal platt von den 13 Tagen davor. Oder
genau, 12. Da hat man gesehen, also da, ich habe auch Tim Wellens habe ich zugetraut, dass der noch ganz vorne landet, aber der konnte ja auch nicht mehr, den haben sie ja zum Schluss, der hatte ja noch 100 Meter, 400 Meter vor Ziel und der ist dann der Letzte der Gruppe geworden, also dem sind auch die Beine eingeschlafen und Brandon McNulty war ja auch noch vorne mit dabei, aber die wissen ja auch, was denen noch blüht, morgen und übermorgen und da komplett all in zu gehen, ist natürlich auch gefährlich, aber man sieht auch an denen, die snackt auch.
Also mit 50 km/h.
50 km/h, genau. Mehr muss man nicht sagen. Über 205 Kilometer mit einem Dreier- und einer Einser-Kategorie.
Und dass Tom Pitcock da vorne war, das fand Tadej Pogacar, den Mann in Gelb, eigentlich ganz gut.
I think it was even better for us that Tom was in the front, because then other teams had to chase in the end a bit. So yeah, we could sit on the wheels a little bit in the last 30 km.
Ja, also die anderen Teams mussten die Verfolgungsarbeit machen. UAK konnte sich heute so ein bisschen zurücknehmen und jetzt schwingen wir elegant den Bogen zu morgen. Auf die Etappe freut sich Tadej Pogacar sehr, denn vor 3 Jahren ist er auf der Etappe, die hier in Belfort gestartet ist, zum Markstein. Da hat er gewonnen, auch wenn Jonas Vingegaard die Tour gewonnen hat, aber das war ein Etappensieg von Pogacar. Und so zwischen den Zeilen höre ich durchaus raus, hätte er morgen auch Lust drauf.
Yeah, Markstein ist is nice place. And I'm really looking forward tomorrow to ride up again and I enjoy the crowds.
Ja, morgen wieder durch die Vogesen. Holger, Vogesen da lang?
Es ist, muss ich erstmal verdauen, weil ich auch drüber nachgedacht habe, wie viele Plätze Tadej Pogacar noch nice findet.
Ja, ja, so nice so, place. Plateau heute war noch nicht so nice.
Morgen möglicherweise allem, ja. Auch Ossier Merlet und dann ist auch Alpe d'Huez ein nice place und Paris ist super nice.
Mhm. Aber Nizza ist gar nicht dabei dieses Jahr. Ja.
Jetzt, bevor er noch weitermacht, erzähle ich jetzt, dass das morgen in gewisser Weise eine sehr ungewöhnliche Etappe ist, weil es schon nach 30 Kilometern oder so über den Zielstrich geht. Und also es ein Rundkurs ist und auch ungewöhnlich, weil da, wo sie heute hochgefahren sind, nämlich auf dem Ballon d'Alsace, fahren sie auch morgen nochmal hoch. Und dazu kommen noch der Grand Ballon am Anfang. Das sind immerhin 21 Kilometer, nicht so steil. Und insgesamt nur 155 Kilometer. Aber das eigentliche Scharfrichterchen morgen, gemessen an dem, was vielleicht noch kommt, aber wirklich schwer, ist dieser Haagpass. weil das eigentlich nur ein Waldweg ist, seit zum Radweg ausgebaut wurde. Das wird auch super schwer zu managen sein an dieser Stelle. Und das sind immerhin 11 Kilometer, nicht ganz so steil wie das, was dann am Sonntag kommt. Das ist dann nochmal was anderes. Aber von da oben sind es dann nur noch 6 Kilometer bis zum Ziel in Markstein. Also dort wird die Entscheidung fallen. Und das ist gemessen an dem, was jetzt schon so alles war, definitiv keine Etappe, wo man sagen kann, da wird sich früh eine Ausreißergruppe absetzen und die Favoriten der Gesamtwertung fahren dann gemütlich miteinander ins Ziel. Das wird ein Kampf um die Plätze auf dem Podium.
Ja, morgen wieder die Größten, die vorne landen, Fabian?
Ja, davon gehe ich aus. Also da das dürfen sie sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Da, es geht ja direkt auch berghoch und dann sind sofort, wir sind jetzt Ende der zweiten Woche, dann sind auch nur noch die Stärksten auch vorne ganz schnell mit dabei. Da gibt es nicht so viele. Heute war das ein bisschen was anderes. Da können 57 Mann wegfahren, weil es halt flach ist. Dann ist man im Windschatten, dann rollt man mit und sitzt dann vielleicht auch mit Glück oder mit Auge in der Gruppe. Das wird morgen nicht der Fall sein. Morgen geht keiner da mit Auge in eine Gruppe. Mhm. Das muss UAE kontrollieren. Wismar wird es auch probieren, aber wir haben heute Jürgensen gesehen, der sehr früh abgehängt wurde. Gut, das war vielleicht auch ein bisschen kalkuliert, weil er hatte ja vorne noch zwei Helfer, die sich aus der Spitzengruppe haben zurückfallen lassen. Im besten Falle läuft das alles nach für Pogacar. Und so ein steiler Berg hinterher ist was für ihn, ne? Würde ich sagen.
Ihr habt davon gehört, dass er das ganz gut kann.
Also, ja. Habt ihr auch hingehört, was der gesagt hat? I enjoy the crowds. Ja. Ich mag die Deutschen.
Ja, aber da bin ich auch, das ist natürlich sehr elegant hergeleitet, aber ich weiß nicht, ob das alle verstehen, ich glaube schon. Thomas Tuchel mal fragen vielleicht. Nee, aber das ist mir auch aufgefallen. Also er hat schon wahrgenommen, er kennt ja auch Tourmalet, Alpe d'Huez und so, aber er hat schon wahrgenommen heute, also ohne, dass er nachgefragt wurde, dass das hier schon stimmungsmäßig einer der Hotspots ist bei dieser Tour, ne? Also das,
ja. Also ist es auch. Also es war heute der erste Tag, der einigermaßen mal zu ertragen war, auch vom Wetter.
Ja.
Also wo es nicht so drückend war. Auch gestern war es ja wieder noch extrem drückend und das war für die Zuschauer auch sehr, sehr hart. Heute waren es mal 23, 24 Grad, 25 Grad, unten waren es hinterher 29, aber das sind ja alles Temperaturen, die man auch gut handeln kann. Und gerade oben da am Berg, als ich da waren 22 Grad, da konnten die alle in der Sonne sitzen und ganz entspannt da mal sein. Das war ja die letzte Zeit, in der letzten Zeit nicht so. Mhm. Diese Gewitter, die mal angesagt waren, die sind auch mehr oder weniger alle durchgezogen. Also es kann mal regnen, auch morgen eventuell mal ein Schauer, aber es sind jetzt keine Unwetter mehr angesagt. Mhm. Also dieses ganz Drückende ist jetzt auch erstmal weg und dann kommen natürlich auch immer mehr Leute zur Strecke.
Gestern Abend hat es bei uns ein bisschen gescheppert. Die Crowds, freue ich mich immer noch sehr drüber. Wir haben mal Julius Schnebbe.
Das liebt der einfach, ne?
Wir haben mal Julius Schnebbe auf die Strecke von morgen geschickt, unseren Kollegen, der uns mal ein bisschen was erzählen kann.
Also ich bin jetzt hier gerade in den ersten Anstieg der morgigen Etappe hoch zum Grand Ballon abgefahren mit dem Auto und es ist wirklich der Wahnsinn. Links und rechts ist alles voll mit deutschen Kennzeichen, mit deutschen Fahnen, man hört deutsche Stimmen und ich wurde auch, glaube ich, oft erkannt anhand meines ARD-Mikrofons und links und rechts alle 20 Meter in die Wohnmobile eingeladen zum Schauen der heutigen Etappe, was ich auch dankend angenommen habe, weil hier oben gibt es nämlich kein Internet. Und diejenigen, die keine Satellitenschüssel haben, die haben nämlich ein kleines Problem, auch morgen bei der Etappe, weil sie das Rennen so nicht wirklich mitverfolgen können. Allerdings habe ich so auch die ersten nachbarschaftlichen Anfreundungen beobachten können. Dann haben manche nämlich keine Satellitenschüssel, dafür aber kaltes Bier. Und frei nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, gab es dann hier die ersten nachbarschaftlichen Verbrüderungen. Ja, und es ist gar nicht mal so, dass alle Camper aus Deutschland schon seit 3 Tagen hier oben stehen. Natürlich die oben mit den richtig guten Plätzen auf jeden Fall, aber manche trudeln auch erst so langsam hier ein, ungefähr auf Höhe der Mitte des Anstieges. Aber auch da gibt es einen wunderbaren Blick über die Vogesen. Das Wetter ist auch bestens, es gibt keinen Regen oder sowas, im Gegenteil, die Sonne scheint. Hier weht so ein schöner, straffer Wind über den Grand Ballon, also so wie ich jetzt hier den Eindruck hatte, kann gar nichts mehr dagegen sprechen, dass es morgen ein echtes Radsportfest gibt hier bei der Tour de France in den Vogesen.
Tja, sieht alles danach aus und Julius hat auch mit ein paar Fans gesprochen und ihr habt uns ja zum Teil auch Sprachnachrichten geschickt und uns eine große Vorfreude auf das gemacht, was da morgen auf die Fahrer und auch auf uns als Zuschauer und Zuhörer zukommt.
Hey, lieber Moritz, wir stehen seit Dienstagabend nur 600 Meter unterhalb vom Grand Ballon. Und mittlerweile ist es ein richtiges Partynest geworden mit DJ und professioneller Soundanlage. Neben uns stehen Franzosen, Elsässer, Norweger, Deutsche und alle zusammen sind wir in bester Feierlaune.
Das ist halt einfach geil, die Stimmung. Man sieht ja jetzt hier, ne, die ganzen Menschen und dann auch heute Abend diese Vorfreude. Also diese kollektive Vorfreude und dann nachher natürlich das Fest, wenn dann alle vorbeifahren, die Karawane und die Fahrer. Das macht mega Spaß.
Und da ist die Etappe heute ja fast wie ein Heimspiel, ne? So nah an Deutschland.
Auf jeden Fall, aber verfolgen können wir sie hier nicht.
Wieso nicht?
Kein Netz.
Ja, kein Netz, aber man kann hier nichts sehen, oder wie? Es kriegen nichts mit.
Internet gibt's nicht, also wir sehen nur das, was hier vorbeifährt. Oder irgendein netter Nachbar, der eine Satzschüssel auf dem Dach hat, könnte uns vielleicht noch ein bisschen Asyl gewähren, dass wir auch mit Fernsehen gucken können.
Ja, da müssen Sie noch links und rechts umgucken wahrscheinlich, ne?
Wir haben schon Freundschaft geschlossen mit den Nachbarn hier.
Wir schon überall richtig Party, wir haben richtig Bock und wünschen euch viel Spaß beim Gucken bzw. beim Hören. Liebe Grüße!
Ja, wir müssen noch ein bisschen dazulernen. Also die Fahrräder haben wir vergessen, die würden wir das nächste Mal mitnehmen. Und wir haben vergessen einzukaufen, also wir leben hier von Reisnudeln und ja, was noch da ist. Ne?
Ja, man kann auch schlecht runter ins Tal jetzt einfach mal, ja, so. Ne?
Genau, ganz genau. Man will den Platz auch nicht aufgeben. Ne? Also es ist ja hart umkämpft hier mittlerweile auch.
Aber Sie kommen noch aus, verpflegungstechnisch, bis morgen?
Schaffen wir.
Wir stehen oben am Gipfel, in einem Wohnmobil schlafen wir mit 6 Jungs. Sind das erste Mal hier, ist aber echt richtig cool, macht richtig Bock. Vielleicht hat der ein oder andere auf die Straße geschrieben, Ulle war sauber. Wissen wir ja alle, ne? Aber genau, da kennen wir uns dran. Haben wir jetzt aber mit ganz normaler Wandfarbe gemacht. Und ja, das machen ja relativ viele hier. Ja, da kommt doch noch mehr dazu.
Wir sind jetzt das erste Mal jetzt hier direkt an der Strecke. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier alles funktioniert und wie das abläuft.
Für alle das erste Mal hier in der Runde, oder?
Nein.
Wer ist denn der Routinier hier?
Wir haben jetzt so die 8. Tour. Das ist für uns die 8. Tour. Und wir haben jetzt gedacht, das ist die Gelegenheit, mal die Verwandtschaft aus dem Norden hier in die schönen Vogesen zu holen.
Und hier bisher auch die Stimmung ganz gut bei den Neulingen, oder wie?
Also begeistert von A bis Z. Von A bis Z begeistert.
Ja, alles dabei. Anfänger, Routiniers, Künstler, die was auf die Straße machen. Ich habe letztes Jahr von dir gelernt, Holger, das darf man eigentlich gar nicht. Ne? Man darf nicht zur Straße schreiben.
Verboten, definitiv verboten.
Ja, ich glaube.
Eine Nacht in Arrest.
Ja. Aber ich vermute mal, auch hier im Elsass werden alle Sicherheitsbehörden ein, zwei Augen zudrücken, vielleicht auch sogar alle. Ja, das ist ein historisches Gebiet, was wir hier haben, was die Tourgeschichte angeht. Michael hat es ja vorhin einmal schon mal angedeutet. Jan Ulrich, 1997, wie wir gerade gehört haben, war sauber offenbar. Keine Ahnung, ob das stimmt. Hat hier großen Schlag erlitten, als er Gesamtführender war und dann ging es in den Grand Ballon hinein und er hat dann gelitten und wir blicken mal ein bisschen zurück und haben das getan in unserem Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit mit Jens Heppner, seinem damaligen Zimmerkollegen, und mit Udo Bölz, der Geschichte geschrieben hat, damals auf der Etappe durchs Elsass.
Er hat ein bisschen gekränkelt im Vorfeld, 2-3 Tage vorher, und hat auch, glaube ich, ein bisschen Fieber. Und das haben wir aber gar nicht so nach außen kommuniziert, beziehungsweise gar nicht kommuniziert, weil das wäre böse gewesen, dann hätten die Konkurrenten sicherlich eher angegriffen und so weiter. Das kam halt erst wirklich an dem, ich glaube Grand Ballon war es, als er da ein bisschen Probleme hatte. Und aus diesem Grund war die Nervosität an sich nicht so da. Nur halt in dem Moment, wo Jan reisen lassen hat, da wurde er eher nervös. Und ja, dank Udo hatte das ja die Situation bereinigt.
Udo Bölz wird am 24. Juli 1997 zur Legende. Er schleppt Jan Ulrich durch die Vogesen. Quäl dich, du Sau, ruft er ihm zu. Den Satz der Sätze heißt es jedenfalls.
Tour de France, so wie ich es erlebt habe, 12-mal gefahren, also fast ein ganzes Jahr in Frankreich. Das ist ein Teil meines Lebens, das ist ein Lebensabschnitt und das wird es auch immer bleiben.
Auf dieser 4. Etappe hat Bölz eine wichtige Aufgabe. Er muss dafür sorgen, dass Jan Ulrich sein gelbes Trikot nicht verliert.
Naja, gut, das ist natürlich Tour de France und das war in der Zeit, das war verrückt. Da waren, von überall kamen die Leute, die wussten, ein Deutscher im gelben Trikot, die haben da die Vogesen gestürmt, ja, die standen am Straßenrand, 5er, 6er Reihen von unten an, und da ist eine riesen Lautstärke. Der das nicht erlebt hat als Radfahrer, der kann das gar nicht einschätzen, wenn da 2 Helikopter, 5 Motorradfahrer, Autos, die huben und Leute, die schreien, ja, da ist eine Geräuschkulisse, und man fährt in diesem Spalier der Menschen, man hat da so gefühlt immer Gänsehaut und auch immer Angst, dass man irgendwo hängen bleibt, ja. Man weiß schon, die gehen zur Seite, aber es war schon eine tricky Situation, weil er auf keinen Angriff mehr reagiert hat. Er konnte zu seinem Tritt fahren und Ich habe gesagt, ja, mitgehen, es geht nicht, hat er gesagt, ja. Und ich bin dann vorne gefahren und dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen zu beschleunigen, aber er konnte nicht mitfahren. Ein bisschen langsamer, so geht's. Und so sind wir dann hochgefahren, ja, und dann, man sieht natürlich, der fährt weg, der attackiert, der reißt ein kleines Loch. Dann sieht man sie noch eine Weile und dann entschwinden sie so aus dem Blick. Man weiß, okay, ja, wenn gleich der Materialwagen von hinten kommt, dann haben sie über eine Minute. Dann werden die Autos vorgelassen, dann wird es gefährlich. Ne? Aber wir konnten nur diesen einen Rhythmus fahren, der war für ihn okay. Und dann, es hat ja auch gepasst, die sind nicht zu weit weggekommen. Und dann unten, Abfahrt runter, unten im Tal haben wir sie wieder gesehen. Und dann war uns auch klar, jetzt ist das Ding in der Tasche.
Und was hat Udo Bölz Jan Ulrich nun gesagt?
Ich habe es nicht gesagt, ich habe es eigentlich geschrien, dass das wegen der Lautstärke. Einfach aus dem Grund, ja, ich hatte natürlich auch Angst, dass wir jetzt hier fast 3 Wochen Arbeit in den Sand sitzen, das Trikot verlieren und alles für nichts war. Auch die Arbeit der Mannschaft und die Arbeit des ganzen Teams. Und da habe ich so einen Spruch gebraucht, den ich immer aus zu Hause, ja, mal. Man unterhält sich ja manchmal mit den Kumpels zu Hause beim Radfahren etwas rustikaler, ja. Quäl dich, du Sau, habe ich gesagt.
Hat er? Hat er wirklich? Dicke Sorry, aber wir schreiben die Geschichte hier neu. Ein ganz kleines bisschen jedenfalls, denn ich habe in unserem Archiv etwas gefunden. Mein Kollege Uli Fritz spricht direkt nach besagter Etappe durch die Vogesen mit Udo Bölz.
Was hast du denn dann gesagt unterwegs, als es mal kritisch war? Reiß dich zusammen, du Sau.
Reiß dich zusammen, quäl dich, was auch immer. Udo Bölz ist seitdem eine Legende.
Ja, guck mal.
Auf jeden Fall Sau. Die Sau war
Sau da. War dabei, ja. Und Sau, ja. Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Morgen, also historischer Boden quasi, Grand Ballon. Ich glaube, er hat dann auf dem Anstieg hier zum Ballon d'Alsace den Abstand wieder verkleinert und den Anschluss hergestellt. Also heute und morgen historischer Boden, auf dem wir uns bewegt haben oder bewegen werden. Morgen eine ganz mega große Etappe. Michael, du wirst dann im Ziel sein, auf dem Markstein oben.
Ja.
Nimm uns doch nochmal mit in so einen Zielauslauf. Das ist ja immer wahnsinnig wuselig, da wird es laut, da fahren auch Autos schnell durch, Motorräder. Also das ist ja auch eine logistische Meisterleistung, das erstmal zu organisieren, dass dieser Zielablauf so funktioniert, wie er nun mal funktioniert. Was genau machst du da, wie verhaltet ihr euch?
Ja, mittlerweile können wir uns gar nicht mehr so verhalten, wie wir gerne würden. Sprich, wir würden eigentlich viel lieber weiter vorne stehen. Wir werden aber von den ASO-Verantwortlichen relativ rüde an die Seite gedrückt. Man fühlt sich schon so ein bisschen wie Schlachtvieh, das ein bisschen zur Bank geführt wird. Aber so ist das, so sind die Regeln und du sagst schon zu Recht, es ist auch gefährlich. Also wenn die Motorräder, wenn die Autos da durchkommen oder wenn die ersten Sprinter ankommen, die mit Tempo 70, 80 durchs Ziel fahren, die haben ja noch 500 Meter später Tempo drauf. Also müssen wir ziemlich weit zurück. Aber dann fangen natürlich irgendwann alle sich zu bewegen, wollen dann auf den Tagessieger los, wollen auf ihren Landsmann los und den interviewen. Und da muss man schon den Überblick behalten in dem Feld. Wann kommt jetzt der, den ich gerne sprechen würde, zum Beispiel Lipowitz, der meistens aber mittlerweile durchfährt? Mhm. Weil ich glaube, dass die Teams darauf aus sind, auch jedes kleine Detail zu optimieren. Und es ist nicht optimal für einen Rennfahrer, wenn er ins Ziel kommt und stehen bleibt in der prallen Sonne und ein Interview gibt. Optimal ist es, er fährt sofort zum Bus, er geht kurz rein, kühlt sich ab, setzt sich aufs Fahrrad und macht dann das Interview, wenn er bereit ist. Und ich glaube, das ist die Strategie bei Red Bull. Wir haben mit ihnen mal telefoniert und gesagt, es wäre aber schön, zumindest bei den Bergankünften, bevor er wieder runterfährt zum Bus, dass wir ihn da kurz kriegen in der Live-Sendung noch. Ansonsten macht das nicht viel, dass der Bernd Arnold ja hinten am Bus und er kriegt ihn auch noch. Aber das ist, hat sich so ein bisschen verändert. Ne? Früher sind die sofort stehen geblieben und mittlerweile fahren die guten Fahrer direkt durch zum Bus, weil sie das nicht mehr riskieren wollen, da in irgendeiner Form noch vielleicht auch sogar verletzt zu werden, wenn sie blöd in der Gegend rumstehen. Also das ist ein kleines Detail, was sich verändert hat.
Mhm. Fabian, du hast was zu sagen?
Ja, aber die Regeneration, also ja, hat ja einen Grund, warum sie jetzt auch wieder einen 50er-Streifen fahren, ne? Weil sie einfach, weil sie alles ganz viele Dinge einfach auch richtig machen, ne? Und nicht so wie früher nochmal eine halbe Stunde da einfach vor dem Bus standen, sondern sich wirklich runterkühlen, essen, ausfahren. Das macht jeder und deswegen werden auch alle besser und dementsprechend muss man das dann auch so sehen, weil hinterher schreiben wir darüber oder reden darüber, sagte, ja, hätte er sich mal besser ausgeruht, dann wäre er am nächsten Tag vielleicht vorne mitgefahren.
Es ist trotzdem immer noch ein Sport zum Anfassen, das muss man sagen, gerade bei so Flachetappen, auch hier heute, was hier los ist und du kommst ja an die Fahrer auch ran, also du kannst als Fan im Normalfall, zu Corona-Zeiten war das logischerweise anders, aber jetzt seit 2-3 Jahren wieder zu den Bussen gehen und kommst sehr nah dran, dann werden immer so Bänder aufgespannt, dass eben doch so ein ganz bisschen Platz ist für die Fahrer, um sich auf die Rolle zu setzen, um nicht sofort überfallen zu werden, wenn sie aus dem Bus rauskommen. Aber du kommst eben sehr nah dran und das ist ja auch Teil der Jobbeschreibung der Radprofis. Die haben ihre Sponsoren, ihre Teams und die leben davon, eben in den Medien präsent zu sein. Und deswegen ermöglichen sie auch vieles. Aber natürlich hat das, und ich finde auch aus nachvollziehbaren Grenzen oft, Gründen oft auch Grenzen. Und trotzdem sind wir ja als erstes Programm immer sehr, sehr nah dran. Also die Leute erkennen dich ja auch. Die bleiben ja auch meistens bei dir stehen, ne?
Man winkt schon mit dem Mikro und die sehen einen und bleiben dann schon stehen. Ich habe auch Verständnis für einen wie Florian Lipowitz, vielleicht auch für das Team, das sagt, der Junge ist noch so jung und unerfahren im Umgang mit Medien, wir müssen den auch ein bisschen schützen, dass der nicht in der ersten Erregung irgendwas sagt, was womöglich bei Remco wieder sauer aufstößt. Also womöglich macht man erstmal am Bus noch...
Und die Gefahr ist eher andersrum.
Oder andersrum, genau, oder andersrum, ja.
Ja, aber spannende Einblicke. Das wievielte Mal bist du dabei jetzt eigentlich auch schon? Das 30. fast, ne?
Nein, 30. Ich habe mal eine Zeit lang Pause gehabt. Das war, als wir im ersten nicht übertragen haben. Ja. Ich glaube, ich habe 20, 22 sowas. Ich muss mal durchzählen.
Und ist das immer noch für dich jedes Jahr das Abenteuer, wie es am Anfang war?
Das Abenteuer wird immer größer. Vor allen Dingen, ihr könnt es nachvollziehen, die Fahrerei, die Logistik. Das muss ich ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr geht das auf die Knochen. Tatsächlich, voll,
ne? Nachvollziehbar, ja.
Wenn du jung bist, dann sagst du, komm, ist doch egal, du trinkst dir abends noch zwei Flaschen Wein, das macht ja nichts, nächsten Morgen geht's weiter. Heute trinke ich noch nicht mehr einen halben. Wenn überhaupt ein Glas, Fabi, du weißt, wovon wir reden.
Ja. Aber wirst du nicht unterwegs mit Wein, also wir sind doch jetzt hier auch im herrlichen Weinbaugebiet schon gewesen, du kriegst doch immer, also so glaube ich, so die öffentliche Wahrnehmung der Antwerpen ist,
der kriegt
doch immer hier und da Wein und
Käse. Der fährt so. in die Fromagerien, der probiert vom Käse, vom Wein. Das Image habe ich jetzt weg, das werde ich auch nicht mehr los. Wir haben aber, glaube ich, seit einem Jahr keine einzige Käsesorte mehr verkostet oder Wein. Nein.
Nicht. Das kriegt mich auch keiner mit.
Ja, so ist es nämlich. So. Wir machen gar nichts mehr, wir machen nur noch Kultur.
Ja, ist auch schön. Ja, ich glaube, viele genießen das. Ja, das
ist dann nochmal, dann kriege ich auch ein bisschen Käse.
Sehr spannend. Also es macht dir nach wie vor Spaß. Und
das absolut. Ja. Also auch im Team hier mit den Jungs und den Mädels hier, das ist schon toll. Wir haben eine gute Truppe beisammen und ich glaube, das funktioniert auch gut. Und die Tour ist wirklich nach wie vor das größte Abenteuer, was du als Sportjournalist haben kannst,
glaube ich. Glaube ich auch. Und weil du diese Gruppengemeinschaft ansprichst, ich glaube, wir haben alle irgendwas gemeinsam, nämlich bisschen bescheuert musst du schon auch sein, um das jedes Jahr zu machen hier. Also es ist wirklich, also wir haben ja keine 8-Stunden-Tage, das sind ja oft in der Regel 12, 13-Stunden-Tage, wir kriegen ja auch nicht mehr Geld für, also das ist ja, das ist ein Bürojob.
Kriegst du Geld dafür überhaupt?
Ja, ich tatsächlich für meine Leidenschaft auch ein bisschen
Urlaubsgeld.
Urlaubsgeld. Dafür habe ich aber sonst keinen Resturlaub mehr.
Das ist jetzt
sehr schön. Entweder oder für mich. Ja. Nee, also bei aller Anstrengung, die es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Frankreich ist ein unfassbar schönes Land und man kommt rum und hat tolle Begegnungen und nebenbei einfach einen großartigen Sport. Und also so das anstrengend stimmt. Das auch ist eine große Freude, oder Holger?
Ich finde es dieses Jahr übrigens, also wenn das Wetter, wir blenden das Wetter mal aus, das war natürlich nervig, aber sonst finde ich es eigentlich sehr angenehm. Also die Zielareale hier sind wirklich gut gewesen, kein großes Chaos, kein großes Durcheinander. Stimmt. Wir sind auch mehr oder minder in der südlichen Hälfte von Frankreich geblieben, nicht noch einmal irgendwie, es gab schlimme Jahre, 2013 mit Stadt in Korsika, die 8. oder 9. Etappe war in Saint-Malo und dann ging es wieder runter. Das ist dieses, also von der Gesamtstreckenlänge ist das, aber wir wollen den Tag nicht
vorher zuerst loben. Wart nur nach Markstein morgen,
genau. Runter. Ja. Morgen geht das schon los, das könnte morgen der Gesamteindruck eine unangenehme Wendung bekommen. So, ja. Wir freuen uns sehr auf morgen und auch auf Sonntag übrigens. Das werden wir dann morgen thematisieren. Sonntag auch eine super Etappe. Das wird ein richtig, richtig, richtig schönes Radsportwochenende hier bei der Tour. Ihr seid mit uns auf allen Kanälen live dabei. Übrigens auch bei Social Media. Julius, habt ihr gerade gehört, macht mega gute Insta-Clips und so. Wir haben den Audio-Livestream jeden Tag ab 14 Uhr. Morgen dann auch wieder im Fernsehen ab
14 Uhr.
Ab 14 Uhr auf sportschau.de in der ARD-Mediathek als Livestream. Und wenn ihr nicht gucken könnt oder wenn ihr zum Beispiel am Grand Ballon seid und euer Datenvolumen fürs Fernsehen nicht ausreicht, Audio ist deutlich weniger Daten, ihr könnt uns hören. Also genau dafür machen wir das auch. Morgen ab 14 Uhr, Fabian, Michael, Holger und ich sagen tschüss, bis morgen.
Ciao.
Tourfunk live, die Tour de France, alle Etappen live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lipowitz, der kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live, die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.